Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. "200 Jahre waren die Schweden neutral, doch das soll jetzt ein Ende haben. Schweden und Finnland werden NATO-Mitglieder. Wenn ein Mitglied nicht doch noch Nein sagt, die Türkei. Wir sprechen gleich über die Vetodrohung Erdogans und was dahinter steckt. Außerdem geht's nach Litauen. Die Balten wollen unabhängig vom russischen Stromnetz werden. Und wir blicken nach Polen. Dort soll die umstrittene Disziplinarkammer abgeschafft werden. In diesem Moment stehen unsere Türen offen, sagte Annalena Baerbock vorgestern beim NATO-Außenministertreffen. Schweden und Finnland wollen der NATO beitreten, mehr Sicherheit für die beiden Staaten, aber auch ein Gewinn für die NATO. Immerhin bringen die beiden Länder moderne Armeen mit. Nun könnte das allerdings doch noch eine Hängepartie werden, weil die Türen in einem der NATO-Mitglieder eben nicht ganz offen stehen, in der Türkei. Man könne nicht einem Beitritt von Ländern zustimmen, die Sanktionen gegen die Türkei verhängten, sagte Erdogan gestern zum zweiten Mal. Und er behauptet, die skandinavischen Länder seien ein Gästehaus für Terroristen. Wie ernst diese Vetodrohung zu nehmen ist, das möchte ich mit meinem Kollegen Thomas Seibert in Istanbul besprechen. Herr Seibert, lassen Sie uns mit den Vorwürfen gegen die NATO-Aspiranten beginnen. Der türkische Präsident sagt, Mitglieder der PKK versteckten sich in Schweden. Es gebe Terrorismus im Parlament. Was meint er damit und wie ernst ist das zu nehmen?
Diese Beschwerden der Türkei über ein mangelndes Vorgehen der Europäer gegen die PKK und andere türkische Regierungsgegner im Exil sind nicht neu. Dieser Vorwurf betrifft auch nicht nur Schweden und Finnland, sondern auch beispielsweise Deutschland. Aber Erdogan hat das jetzt öffentlich aufs Tapet gebracht im Zusammenhang mit der NATO-Diskussion. Er hätte das ja auch hinter verschlossenen Türen diskret mit Helsinki und Stockholm besprechen können, hat aber nicht. Er hat das an die große Glocke gehängt. Es ist hier relativ offensichtlich, dass es Erdogan nicht so sehr um diese Sache geht, sondern um die Innenpolitik. Er steckt ein Jahr vor den nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei in der Defensive, vor allen Dingen wegen der schlechten Wirtschaftslage hier. Er braucht ein Thema, um wieder nach vorne zu kommen. Kritik am Westen zieht da immer, besonders bei türkischen Nationalisten. Und deswegen ist im Lichte dieser Tatsache auch diese Vetodrohung nicht unbedingt für bare Münze zu nehmen. Nur 24 Stunden nach seiner ersten Äußerung liefen ja seine Berater los, um das wieder einzufangen. Es geht also hier um ein vorwiegend innenpolitisch motiviertes Manöver.
Ein Thema könnten Exportbeschränkungen für Rüstungsgüter sein, 2019 verhängt. Was darf, warum an die Türkei nicht mehr geliefert werden?
Damals hatten Finnland und Schweden gemeinsam ein totales Waffenembargo gegen die Türkei verhängt, und zwar aus Protest gegen türkische Militärinterventionen in Norden Syriens, wo die Türkei gegen eine kurdische Miliz kämpft, die mit der PKK verbündet ist. Die Türkei sagt auch, schwedische Waffen, Panzerfäuste, seien anschließend in die Hände dieser kurdischen Miliz gelangt und gegen türkische Soldaten eingesetzt worden. Das heißt also, die Türkei steht hier offiziell auf dem Standpunkt, dass künftige NATO-Mitglieder Feinde der Türkei mit Waffen versorgt haben. Das ist der Knackpunkt, den Erdogan öffentlich hervorbringt. Wenn sich Schweden und Finnland in dieser Frage bewegen würden, wäre das ein Erfolg für Erdogan, den er dann innenpolitisch verkaufen könnte.
Ein weiterer Grund könnten Kampfflugzeuge sein, die die Türkei aus den USA beziehen will, wogegen sich der Kongress, der US-Kongress, noch sperrt. Ist diese Vetodrohung also vor allem Verhandlungsmasse, wie ja auch heute Morgen Luxemburgs Außenminister hier im Programm gesagt hat?
Da ist viel dran. Erdogan wartet seit anderthalb Jahren auf eine Einladung von Joe Biden ins Weiße Haus in Washington. Die Beziehungen zwischen den beiden Präsidenten sind äußerst kühl. Biden hält Erdogan auf Armeslänge, will nicht viel mit ihm zu tun haben. Diese Verhandlungen über die Lieferung von amerikanischen F-16-Kampfflugzeugen an die Türkei wäre auch ein wichtiges Signal für Erdogan, dass er wiederum innenpolitisch verkaufen könnte. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu ist diese Woche in den USA und spricht mit seinem amerikanischen Amtskollegen über diese Themen. Möglicherweise liegt also der Schlüssel für diesen Streit, den wir hier erleben, in Washington und nicht in Helsinki oder Stockholm.
Wie zuverlässig ist denn die Türkei insgesamt als NATO-Mitglied? Die Türkei hat ja auch beim NATO-Gegner Russland, auf Flugabwehrsysteme gekauft.
Diese Verunsicherung über die Türkei ist ja nicht neu in der NATO. Wie gesagt, der Kauf dieses russischen Flugabwehrsystems hatte schon für Irritationen gesorgt. Man muss aber auch sagen, dass innerhalb der NATO ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten ist, was Einsprüche aus Ankara angeht. Es wird darauf hingewiesen, dass Erdogan schon im Jahr 2009 mit einem Riesengetöse versucht hat, den damaligen dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen als neuen NATO-Generalsekretär zu verhindern. Damals ging das aus wie das Hornberger Schießen. Erdogan knickte ein, ließ Rasmussen am Ende doch zu. Insofern ist da, glaube ich, sehr viel Theatralik dabei, wie Herr Rasmussen sagt. Das Ganze wird möglicherweise innerhalb der NATO weniger ernst genommen, als es von außen den Anschein hat.
Erdogan gibt sich ja momentan auch als Vermittler zwischen Ukraine und Russland. Könnte das auch eine Rolle spielen, den NATO-Beitritt öffentlich zu missbilligen und damit den Vermittlerstatus nicht zu gefährden?
Das passt ihm auf jeden Fall ins Konzept. Erdogan versucht ja im Ukraine-Konflikt so eine Art Mittelweg zu beschreiten. Er hat den Angriffskrieg auf die Ukraine zwar verurteilt, schließt sich aber den westlichen Sanktionen gegen Russland nicht an. Ankara argumentiert, das sei der Glaubwürdigkeit als Vermittler geschuldet. Wenn er sich jetzt sperrt gegen den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland, dann signalisiert er natürlich damit auch an Russland, dass er sich jetzt nicht einfach in die Phalanx der NATO-Staaten ohne weiteres einreiht. Aber um Putin tatsächlich zu gefallen, müsste Erdogan sein Veto einlegen gegen diese Nord-Erweiterung der NATO. Und das ist doch sehr unwahrscheinlich. Am Ende wird Erdogan wahrscheinlich dem Beitritt doch zustimmen, wenn der politische Preis, den er dafür herausholen kann, für ihn stimmt.
Es geht wohl eher um die türkische Innenpolitik als um die PKK bei der Vetodrohung Erdogans, sagt Thomas Seibert in Istanbul. Vielen Dank. Auf die Ankündigung der Finnen, der NATO beizutreten, hat das Putin-Regime es nicht bei den üblichen Drohgebärden belassen, sondern den Finnen den Strom abgeklemmt. Elektrizität aus Russland bleibt aus. Die baltischen Staaten, die haben schon lange vor dem Krieg genau vor diesen Szenarien gewarnt: Energie als Waffe. Lettland, Estland und Litauen beziehen zwar keine fossilen Energieträger mehr aus Russland, aber das Stromnetz ist noch mit dem russischen verbunden. Die drei Länder arbeiten bereits seit längerem daran, ins EU-Stromnetz umzuziehen. Der Krieg beschleunigt diesen Prozess. David Ehl und Katharina Peetz haben vor Ort recherchiert, wie weit man in Litauen damit ist.
Laut surren die Geräte im Umspannwerk bei Alytus. Die Anlage im Süden Litauens steht inmitten grüner Wiesen. Kräftiger Wind rüttelt an den Hochspannungsleitungen, die hier in drei Richtungen abzweigen. Ins Landesinnere, aber auch in Richtung Belarus und Polen. Ingenieur Rokas Mularavicius steht unter 2 Meter langen Armen aus Aluminium. Sie sind über dicke Kabel direkt mit den Leitungen verbunden. Die Arme selbst berühren sich nicht. Das heißt, der Stromkreis ist offen.
Wenn die Arme geschlossen sind, fließt der Strom durch die Transformer und die Systeme von Litauen und Polen sind miteinander verbunden.
Seit mehr als 30 Jahren ist Litauen unabhängig. Doch das Stromnetz ist immer noch ein Relikt aus Sowjetzeiten. Netzschwankungen werden über den sogenannten Brell-Ring ausgeglichen. Brell steht für die am Netzverbund beteiligten Länder Belarus, dem westlichen Russland sowie Estland, Lettland und Litauen. Seit Jahrzehnten arbeiten die baltischen Staaten daran, sich daraus zu lösen und ans EU-Netz anzuschließen. Dafür ist die Hochspannungsleitung Litpol-Link entscheidend. Sie kommt aus Polen im Umspannwerk in Alytus an. Rokas Masiulis, Geschäftsführer des staatlichen Betreibers Litgrid und frühere Energieminister.
So after we have Litpollink, we are already ready to be synchronized with Europe.
Mit Hilfe von Litpollink sind wir bereits in der Lage, uns mit Europa zu synchronisieren und ohne Russland und Belarus zu arbeiten. Die noch ausstehenden Schritte dienen nur noch dazu, die Situation weiter zu verbessern.
Dazu gehören drei sogenannte Phasenschieber, die das Netz weiter stabilisieren sollen. Auch eine zusätzliche Unterseeverbindung nach Polen ist geplant. Durch die Ostsee, vorbei an der russischen Exklave Kaliningrad. In Litauen gilt Energie schon lange als Dimension von Sicherheitspolitik. Seit April wird, nach langer Vorarbeit, kein Gas und Öl mehr aus Russland bezogen. Der Strom bleibe bislang die Schwachstelle, sagt Energieexperte Martinas Nagevičius vom Verband der Erneuerbaren Energien.
We don't feel any technical problems or interference so far.
Wir nehmen bislang keine technischen Probleme oder Beeinträchtigungen von russischer Seite wahr. Alles funktioniert, sie liefern die Frequenz. Aber ja, das System ist immer noch nicht sicher, weil wir auf ihre Systemdienste angewiesen sind. Die Situation ist etwas besser, seitdem es die Verbindungen nach Schweden und Polen sowie von Estland nach Finnland gibt. Wir können nun Strom hin und her schicken. Aber wir hängen immer noch an der russischen Frequenz.
Erste Tests, in denen Teile des Netzes kurzzeitig vom russischen Brellring getrennt wurden, verliefen nach Angaben des Betreibers Litgrid erfolgreich. Rokas Masiulis.
If Russia cuts us off now,
wenn Russland uns jetzt den Stecker zieht, synchronisieren wir einfach mit Europa. Aber der Betrieb wird etwas teurer. Jetzt geht es letztendlich also nur noch darum, dass es wirtschaftlich und damit bequemer für uns wird.
Auf diese Weise wurde auch die Ukraine in den ersten Kriegstagen notdürftig ins europäische Netz integriert. Und auch in Litauen beschleunigt Russlands Angriff auf die Ukraine die Pläne. Eigentlich sollte die komplette Integration ins EU-Netz bis Ende 2025 erfolgen. Doch nun macht die Regierung Druck, schneller fertig zu werden. Womöglich schon im ersten Quartal 2024. In Alitus warten hinter Lärmschutzwänden bereits drei neue Transformatoren, jeder so groß wie ein Wohnwagen, auf diesen Moment. Die Propeller zum Kühlen drehen sich nur träge im Wind. Ingenieur Rokas Mularavičius.
Now they are quiet because they are not working.
Jetzt sind sie ruhig, weil sie nicht arbeiten. Aber sie sind immer im Standby-Modus. Alles ist 100% einsatzbereit. Sie können jede Minute hochgefahren werden.
Die baltischen Staaten wollen ins europäische Stromnetz umziehen, und zwar so schnell wie möglich. Jahrelang hat die Europäische Union die Aushöhlung des Rechtsstaates in Polen kritisiert, ohne dass es irgendwelche Folgen hatte. Im Gegenteil, die PiS-Regierung hat die Unabhängigkeit von Richtern und Justiz quasi abgeschafft. Das Hauptinstrument dabei ist die Disziplinarkammer, die unliebsame Richter entlassen kann. Jetzt scheint aber eine Lösung da zu sein, weil es ums Geld geht. Die Europäische Union hat wegen der Auseinandersetzung mit Polen die Freigabe von 35 Milliarden Corona-Aufbauhilfe eingefroren. Am Freitag hat die Regierung in Warschau eine Einigung mit Brüssel verkündet. Die politisch besetzte Disziplinarkammer, sie wird aufgelöst. Doch ist das mehr als ein politisches Manöver? Peter Sawicki berichtet aus Warschau.
Fast beiläufig angesichts der dynamischen Lage im Krieg gegen die Ukraine vermeldete kürzlich Polens Regierungssprecher Piotr Müller eine Neuigkeit, die für den Staatshaushalt des Landes von elementarer Wichtigkeit sein könnte. In Warschau wartet man seit Monaten auf die Auszahlung von potenziell mehr als 30 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU. Nun verkündete Müller einen Durchbruch in den Gesprächen mit Brüssel. Wir sind uns über die inhaltlichen Meilensteine unseres Wiederaufbauplans einig geworden. Das ist eine sehr gute Nachricht. Sie bedeutet, dass unsere Pläne bald endgültig abgesegnet werden dürften. Vor uns liegen nur noch Formalitäten. Im Wiederaufbauplan verpflichtet sich Warschau unter anderem zu Wirtschaftsreformen und Investitionen etwa in die Digitalisierung. Wichtigste Voraussetzung aus Sicht Brüssels ist aber eine Rückabwicklung. Die kontroverse Justizreform soll in zentralen Elementen revidiert werden. Im Fokus steht vor allem die sogenannte Disziplinarkammer am obersten Gericht. Sie wurde 2018 installiert und kann Richterinnen oder Staatsanwälte aus dem Dienst entlassen. In zahlreichen Fällen ist dies bereits geschehen. Fast immer waren es Juristen, die Urteile nicht im Sinne der PiS-Regierung gefällt hatten. Der Europäische Gerichtshof hat Warschau deshalb bereits zu Strafzahlungen verurteilt. Die Regierung hat sie bisher ignoriert. Mit Blick auf den Corona-Fonds scheint ein seit Wochen vorliegender Gesetzentwurf von Präsident Andrzej Duda Brüssel nun überzeugt zu haben. Er sieht die Abschaffung der Disziplinarkammer in ihrer jetzigen Form vor. Blockiert wurde die Gesetzesnovelle bisher von der EU-skeptischen Partei Solidarisches Polen, einem Koalitionspartner der PiS, mit Justizminister Zbigniew Ziobro an ihrer Spitze. Er deutete nun ein mögliches Einlenken an, jedoch nicht ohne erneut Kritik an der Konditionalität der EU-Gelder zu üben. Wir halten diesen Mechanismus für rechtswidrig und waren immer dagegen, dass Premier Morawiecki sich darauf einlässt. Zuletzt waren wir somit einer Erpressung ausgesetzt. Durch den Krieg in der Ukraine und die dramatischen wirtschaftlichen Folgen gibt es aber eine besondere Lage. Wir sind im Sinne eines höheren Zwecks zu Kompromissen bereit. Unklar ist noch, wie dies am Ende aussehen könnte. So beinhaltet Andrzej Dudas Gesetzesidee eine Art Test der Unparteilichkeit von Richtern, den vor Gericht Betroffene beantragen können. Justizminister Ziobro lehnt diesen Punkt bisher strikt ab. Fachleute zweifeln aber generell an der Tauglichkeit von Dudas Vorschlägen. So bleibe etwa unklar, ob unrechtmäßig entlassene Richterinnen und Richter wieder in ihren Dienst zurückkehren könnten, was auch Brüssel explizit fordert. Die Disziplinarkammer selbst soll durch eine andere Einrichtung mit neuem Personal ersetzt werden. Auch dort sollen Disziplinarverfahren möglich sein, aber in geringerem Umfang. Den früheren Verfassungsrichter Wojciech Hermeliński überzeugt das Konzept nicht. Dieses Projekt ist nur das geringste Übel. An für sich trägt es, ebenso wie alle anderen bisherigen Vorschläge, dazu bei, dass die Abschaffung der Disziplinarkammer umgangen wird. Letztlich ändert sich vor allem die Bezeichnung. Inhaltlich wird die Arbeit der Kammer nur auf andere Ebenen verschoben. Ungelöst bleibt für Hermeliński auch die Arbeitsweise des sogenannten Landesjustizrats. Dieser soll laut Verfassung eigentlich Richterkandidaten unabhängig auf ihre Eignung bewerten, bevor sie dem Präsidenten zur Berufung vorgeschlagen werden. Die PiS-Regierung habe jedoch, so die Kritik, den Landesjustizrat von sich abhängig gemacht. Eine Neubesetzung des Gremiums mit mutmaßlich parteinahen Personen stimmte Zbigniew Ziobros Gruppierung vor kurzem zu. Kommentatoren sehen darin ein mögliches Zugeständnis an ihn, um der Abschaffung der Disziplinarkammer zuzustimmen. Ob er wirklich einlenkt, wird sich bald zeigen. In dieser Woche soll der parlamentarische Fachausschuss erneut über Andrzej Dudas Gesetzesidee beraten. Die Abstimmung im Sejm könnte kommende Woche folgen.
Polen löst die umstrittene Disziplinarkammer auf. Ob es viel mehr als eine Umbenennung ist, das bleibt fraglich, wie Peter Sawicki berichtete. Und das war Europa heute. Mein Name ist Manfred Gotzke. Kommen Sie gut durch den Tag. Thank you.